Willkommen zurück, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, zu dieser neuen Folge Royal Talk. Wir werfen nochmal einen Blick insbesondere nach Großbritannien, wo ja die Krankenakten doch einiges an Rätsel aufgeben. Und damit befassen wir uns heute mit, wir meine ich natürlich nicht nur mich, sondern auch insbesondere meinen werten Kollegen, den geschätzten Royal-Experten Andy Englert. Grüß dich, lieber Andy.
Grüß dich, liebe Julia, und einen schönen guten Tag an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, wo immer Sie uns jetzt hören.
Ja, das Königshaus in Großbritannien gibt uns dieser Tage doch einige Rätsel auf. Wie verhält sich denn jetzt aktuell der Gesundheitszustand von Charles und insbesondere aber auch von Kate? Weiß man da jetzt inzwischen Konkreteres, lieber Andy?
Nun, Charles hat sich jetzt mehrfach erklärt. Er hat ja zum Beispiel gesagt, er plane auf jeden Fall im Juni zum Beispiel seine Teilnahme bei den Pferderennen Ascot, auch in Erinnerung an seine Mutter. Charles hat mehrfach den Gottesdienst besucht in Sandringham. Mhm. Er hat auch zum Beispiel Menschen, die dort standen, die Hand gedrückt, mit ihnen gesprochen. Es fiel auch medizinischen Experten auf, dass er zum Beispiel keine Handschuhe getragen hat dabei. Dass den Menschen fiel auf, dass er einen guten Händedruck hatte. Und Charles teilt auch immer wieder mit, welche Pläne er für die folgenden Monate noch habe. Das klingt jetzt auch ehrlich gesagt nicht wie Pfeifen im Walde, sondern das ist schon irgendwie so, dass man sagt, Charles wähnt sich eigentlich, ich sag's mal so, stabilisiert, ohne dass wir die genauen Umstände jetzt kennen. Camilla tritt sehr immer noch häufig alleine auf, auch in seiner Stellvertretung. Jetzt muss man aber sagen, Camilla wirkt trotz der Krankenakte eigentlich vergleichsweise entspannt. Mhm. Und sagt auch, ja, Charles freut sich über die vielen Glückwünsche und danke, dass sie ihn grüßen lassen. Und es geht ihm gar nicht so schlecht. Da ist es komischerweise so, dass eigentlich der König, der das Staatsoberhaupt ist, dass man da sich eigentlich sagt, ja, das ist schon schade, er ist gerade erst im Amt und muss sich schon mit sowas rumschlagen. Aber die großen Fragezeichen bei Charles sieht man nicht, obwohl man auch nicht so genau weiß, an welchem Krebs er persönlich eigentlich leidet.
Mhm. Ja, genau. Auch darum macht ja das Königshaus gewissermaßen so einen Bogen, oder man hat das Gefühl, da wird irgendwie rumgeeiert, es werden dann Dinge ausgeschlossen, aber irgendwie konkret benannt ist es nicht, oder?
Nein, da gibt es natürlich auch verschiedene Gründe dafür. Einer der Gründe ist natürlich auch, man möchte nicht bisherige oder aktuell behandelnde Ärzte irgendwie ins Rampenlicht ziehen und zu sagen, haben die zu spät erkannt, haben die gar nicht erkannt. Ist das eigentlich der richtige Facharzt für diese Symptomatik? Und wenn jetzt so etwas, wir wissen das alle, bei jedem Fußballspiel haben wir 20 Millionen Bundestrainer in Deutschland. Auch bei Krankheiten gibt es sehr viele Menschen, die, beim Fußball ist es noch was anderes, aber bei Krankheiten, die glauben, eine Expertise zu haben. Einerseits in der Beurteilung, aber auch andererseits alle möglichen, ich sag mal, gutmeinenden Menschen und auch alle möglichen Scharlatane, die sich natürlich dann sofort nicht nur in Bewegung setzen wird und Charles einen Brief schreiben, das ist ja vielleicht noch legitim, sondern dann in irgendwelchen Portalen erklären, ja, also wir könnten dem helfen, das ist alles falsch gemacht und der braucht jetzt dieses und jenes. Damit sind dann auch weniger schulmedizinische Heilmethoden gemeint oder vielleicht auch nicht Naturmedizin, sondern teilweise völlig abstruse Dinge. Ich denke, man möchte auch diese Diskussionen nicht lostreten. Trotzdem ist natürlich ein Risiko dabei und das ist ein Risiko, da muss das Königshaus erst damit leben. Großbritannien ist ein großer Unterstützer der Ukraine, es ist ein Unterstützer Israels und man hat, das wissen wir auch, dann bei Kate den Schritt nach vorne gemacht und relativ übereilt den Krebs bestätigt, um auch zu vermeiden, dass politische Gegner, militärische Gegner Großbritanniens, so bizarr das klingt fast nach James Bond, damit irgendwie Schindluder betreiben, Fake News absetzen, irgendwie Sachen zuspitzen und dergleichen mehr, um irgendwie das Land zu destabilisieren. Und da sagt für mich auch schon, die nächste Gefahr ist da. Denn wir haben ja nun gewusst, es war schon spitz auf Knopf, weil offenbar irgendjemand an den Krankenakten von Kate in der Klinik dran war und versucht hat, das zu hacken. Natürlich ist jetzt schon wieder die Attraktivität für solche Kräfte da, dass man sagt, und jetzt wollen wir nur genau wissen, was die haben. Komischerweise ist aber wohl der größere Zündstoff nicht bei Charles, obwohl er Staatsoberhaupt ist,
richtig,
sondern bei Kate,
ja, wo wir ja tatsächlich auch wiederum sehen, dass das Königshaus, wie du es gerade benannt hast, eigentlich die Flucht nach vorne angetreten hat und da die Öffentlichkeit wirklich durch Kate dann informiert wurde. Nichtsdestotrotz muss man ja sagen, konkret ist es ja nicht und auch so von der Genese dieser ganzen Kommunikation doch ein wenig fraglich, denn zuerst war ja Krebs ausgeschlossen, dann wurde irgendwie ja doch im Nachhinein Krebs bestätigt. Will man aber dadurch, dass man sich jetzt auch nicht auf eine bestimmte Krebsart oder auf eine konkrete Diagnose eben festlegt, ja, Kate gewissermaßen diese Ruhe, diese Rückzugsmöglichkeit bieten, die sie wahrscheinlich für ihre Genesung dann auch benötigt?
Kate hat eine Krankheit, das ist sehr bedauerlich. Kate hat aber auch den Luxus, dass sie über Immobilien, über Personenschützer, über Objektschützer, über sehr viel Platz und alle Möglichkeiten, die ganz, ganz wenige Menschen auf der Welt nur haben, für einen Rückzug und auch für eine Entlastung von alltäglichen Aufgaben einfach richtig ausgestattet ist. Kate muss nicht befürchten, selbst dieses vergleichsweise bescheidene Enmore Hall in Norfolk, ich rede jetzt schon gar nicht von Sandringham, von Windsor, auch von dem Schlösschen, das man mittlerweile selber in Windsor dort bewohnt, dass da jetzt irgendwo zu befürchten ist, dass jetzt Leute, wie man das dann früher mal gerne hatte und auch in Filmen gesehen hat, auf einmal mit dem Fotoapparat vorm Küchenfenster stehen. Auch so ist das jetzt natürlich nicht eine Frau, die schwer erkrankt ist, alle Arbeit für die Familie trotzdem noch erledigen muss, die halt eine Frau erledigen müsste, deren Mann einen normalen Job hat und den er voll ausfüllen muss, um die Familie zu ernähren und wo halt nicht Personal zur Verfügung steht, wie es bei Kate durchaus von Haus aus schon da ist und was jederzeit auch verstärkt werden könnte.
Was ja wirklich eine Sondersituation ist, also machen wir uns da nichts vor, das ist durchaus sehr privilegiert natürlich, wie das Königshaus da umsorgt wird und gewissermaßen wirkt es ja auf einen so, als wäre Kate eigentlich doppelt privilegiert, weil wie du sagst, man hat natürlich entsprechend diese Hausangestellten, es sind natürlich drei Kinder da, die auch versorgt werden möchten, auch emotional gewisse Ansprüche haben, das ist ja ganz nachvollziehbar bei Heranwachsenden. Und zeitgleich hat sich ja aber doch auch William zurückgezogen aus der Öffentlichkeit. Und da stellt sich mir ehrlicherweise schon die Frage, wie handhaben das wohl die beiden? Was ist da deine Vermutung oder wie interpretierst du auch das Ganze? Weil im Grunde genommen wirkt es auf mich ein bisschen so, die Frau ist jetzt schwer krank und es ist natürlich sehr schön, dass der Mann an ihrer Seite steht. Aber ich sag mal so, für alle häuslichen Verpflichtungen gibt es ja durchaus Menschen, die diese übernehmen können. Was genau ist da jetzt gerade eigentlich die Rolle von William in diesem ganzen Konstrukt?
Ich würde mal einen Vergleich ziehen. Wir haben jetzt zwei Kranke unterschiedlicher Generationen im Königshaus. Du hast Camilla, die ist Mitte 70 und Charles, der ist auch Mitte 70. Das sind Menschen, die nicht gerade damit gelebt haben, die Lieblinge der Öffentlichkeit zu sehen. Charles ist angezweifelt worden, verspottet worden. Camilla, die nur das getan hat, was Millionen Menschen in Europa passiert ist, nämlich sie hat sich halt einem erscheinen lassen. Von der ersten Ehe, die als Staatsfeind Nummer 1 und verspottet, angefeindet, diskriminiert wurde. Man darf ja nicht vergessen, Camilla hat sich ja weder strafrechtlich noch moralisch, außer jetzt einer gescheiterten Ehe, irgendetwas zu Schulden kommen lassen. Und du merkst, das sind jetzt Menschen, die gesagt haben, wir haben in unserem Leben schon mal eine ganze Menge schlucken müssen, auch um unsere Beziehung zu legalisieren, zu heiraten und dass man auch noch gemeinsam mehr oder weniger auf dem Thron sitzt, wenngleich natürlich Charles regiert. Du merkst, diese Menschen haben es gelernt, mit extremen Situationen zu leben. Und da bin ich jetzt nicht der Einzige, der sagt, Kate, das ist sicherlich auch ein anderer Schock. Wenn man Mitte 70 ist und sich der Welt stellt, dann weiß man auch, dass die Gesundheit manches Mal vielleicht einem Probleme bereiten kann. Nur Kate kennen wir als schön, als strahlend, als schlank, als sportlich, als dynamisch, als offen, als lebensfroh. Und so kannte sie natürlich auch ihr Mann. Und es scheint irgendwie so, dass William, auch wenn er jetzt gelegentlich durchaus Termine macht, er ist recht unwirsch. Also wenn irgendwelche Menschen sahen, Kinder oder zum Beispiel Menschen, die in einem Charity-Laden oder so arbeiten, bitte grüßen Sie Ihre Frau und wir Grünen wünschen ihr alles Gute, dann sagt er, vielen Dank, das ist nett von Ihnen. Aber Fragen, wie geht's eigentlich und so, beantwortet er meistens überhaupt nicht. Wobei ich jetzt persönlich diese Frage nur in Maßen als indiskret empfinde, weil da geht's, glaube ich, bei vielen Leuten nicht um Voyeurismus, sondern auch um echte Sorge.
Ja, und auch wirklich um Interesse an der Person. Und gewissermaßen finde ich, ist so ein ernst gemeintes, wie geht es denn, ja schon auch etwas, was einem den Menschen da näher bringt und wo man wirklich zeigen kann, mir ist etwas gelegen, auch an der Monarchie und natürlich auch insbesondere daran, dass Kate entsprechend wieder gesund wird. Aber nichtsdestotrotz, vielleicht kann man das sogar so sagen, also auf mich wirkt es zumindest so, wenn man jetzt Camilla entweder solo oder jetzt auch gemeinsam mit Charles wahrnimmt, dann wirken diese beiden doch recht gefasst. Man hat das Gefühl, da ist ein großes Vertrauen da. Die sind aber auch immer noch im Leben. Die beiden sind jetzt natürlich geschockt gewesen von dieser Krankheit, aber haben wirklich sozusagen den Blick nach vorne gerichtet. Wohingegen, wenn man William aktuell wahrnimmt, wirkt er auf mich schon sehr zurückgenommen, sehr farblos auch gewissermaßen. Wie geht's dir damit, Andi?
Ich habe William mal erlebt an einem Poloturnier und habe auch mit ihm gesprochen. Da fühlte er sich sicher, das waren alles geladene Gäste. Da hat er gut gespielt, da war schönes Wetter. Er hat einen Scheck für Charities bekommen, da war er gut drauf. Da sprach der schnell, da sprach der pointiert, da war der überaus witzig. Und ich muss sagen, für mich, dass da war der auch Ende 20, hatte ich einen wesentlich besseren Eindruck. Da kam er mir irgendwie viel reifer und fitter vor, als er so allgemein auch bei offiziellen Terminen rüberkam. Dann hat man natürlich gemerkt, wir alle kennen die Geschichte mit seinen Eltern, mit der Trennung, mit der Scheidung, mit dem frühen Tod seiner Mutter Diana und all diesen Sachen. Klar, das ist eine Geschichte, die Menschen im Prinzip mitnimmt, destabilisiert. Hinterher, Harry hat das ja dann alles für viel Geld verkauft, man fühlte sich alleingelassen und so weiter. Kann ich auch alles verstehen. Aber es gab ja auch so schon immer diese Interpretation, Kate kam aus einem stabilen Upper-Middle-Class-Elternhaus mit Vater, Mutter, drei Kindern, einem Landhaus, das alles so irgendwo, ich sage es jetzt mal bösartig, wie aus einer harmonischen Fernsehserie wirkte, ja. Was sie ja nicht kannte. Und ich denke, dass das, ohne jetzt der Persönlichkeit von Kate Abbruch tun zu wollen, dass dem das irgendwo gefallen hat, diese stabile familiäre Normalität. Und ich denke auch mal, das ist schon seine Hoffnung auch gewesen. Das hat jetzt auch bis zu der Erkrankung von Kate wunderbar funktioniert. Er heiratet Kate, gründet mit ihr eine Familie und bringt irgendwo auch diese Stabilität, die Kate aus ihrer Familie besessen hat, in seine Reihen. Hat ja auch alles wunderbar funktioniert. Aber ich sage mal ein Beispiel. Jetzt wird ein Foto zum Beispiel vom Geburtstag des kleinsten Sohnes, nämlich Louis, gerade in den Medien freigegeben. Nettes Foto im Garten, wie üblich, normal, jetzt nicht aufgemischt und der Kleine nicht irgendwie in Szene gesetzt. Das hat auch wieder Kate gemacht. Und man hat eigentlich das Gefühl, obwohl Kate schwer krank ist oder ich hoffe nicht so schwer krank ist, wie wir es vielleicht befürchten, oder sich, was noch besser ist, auch wieder restlos davon erholen wird,
ja,
oder könnte zumindest, das, ja, oder sollte, dass die immer nur den Laden zusammenhalten muss und dass es sicherlich ganz hilfreich ist, wenn jetzt in der Situation William nicht wochenlang am Stück verreist ist, aber man irgendwo so das Gefühl hat, Kate hat wahrscheinlich als Kranke möglicherweise mehr damit zu tun, auch noch den durch diese ganze Situation vor allem emotional und psychisch sehr angeschlagenen William noch mit irgendwie durchzuziehen und nicht nur die drei kleinen Kinder.
Ja.
Werbung. Erfahren Sie das Neueste aus den europäischen Adels- und Königshäusern und über Berühmtheiten aus Film und Fernsehen. Jede Woche neu am Kiosk mit der Zeitschrift Frau im Spiegel. Royales Insiderwissen liefert die zweimonatlich erscheinende Zeitschrift Frau im Spiegel Royal. Spannende Reportagen, exklusive Fotos, emotionale Hintergrundstories und kuriose Lifestyle-Nachrichten. Mit Frau im Spiegel Royal sind Sie ganz nah dran an der adeligen Prominenz. Alle zwei Monate neu am Kiosk oder bequem nach Hause bestellen und attraktive Prämie im Abo sichern. Links zu den Bezugsquellen in den Shownotes.
Ja, so wirkt das ehrlich gesagt auf mich jetzt außenstehend auch ein Stück weit. Es hätte sie da jetzt dennoch die Verantwortung, weil es wirkt doch so, was natürlich nachvollziehbar ist, ja, wenn man sich dieses Paar Kate und William anschaut, die ja sehr auf Augenhöhe sind, die sehr zugewandt sind, wo man auch das Gefühl hat, da ist einfach ein großes Vertrauensverhältnis da, die beiden unterstützen sich, die bringen sich und ihre Projekte gemeinsam auch voran, haben eine gemeinsame Familie und sind einfach so eine sehr eingeschworene Truppe fast, wenn man so will. Es ist natürlich nachvollziehbar, dass es da William erstmal aus der Bahn wirft, wenn seine Frau, wie auch immer, schwer erkrankt ist. Nichtsdestotrotz wirkt es auch trotz Abwesenheit von Kate, finde ich so, als wäre eben sie diejenige, die immer noch die Fäden in der Hand hält, wie du sagst, ja.
Es ist halt ein wunderbares Beispiel. Als Charles und Camilla 2005 geheiratet haben, Charles lebte zu dieser Zeit privat, vor allem in Highgrove, in den Cotswolds, einem Herrenhaus, das er sich selber gekauft hat, das nicht aus dem Kronvermögen kommt, wo er da seinen biologischen Gärten und das Ganze da auch aufrechterhält. Charles Weismann ist ein Mensch, der Ruhe braucht, der sehr penibel auf Ordnung bedacht ist, der gerne schreibt, der gerne malt, der gerne liest. Und in der Freizeit war das so, dass Camilla ihr altes, also schon früher in ihrem Besitz gewesenes Haus, Remilhaus, das ist 15 Minuten im Auto weg, behalten hat. Und da kamen dann ihre Kinder und dann auch schon ihre Enkelkinder und da waren Hunde und Freunde und sonst was. Ohne dass es jetzt despektierlich ist, da wurde nicht bei jedem Stäubchen im Prinzip mit dem Handschuh geprüft, ob es da ist.
Wie das natürlich so ist, wenn Full House ist. Ne?
So, und das ist aber das Arrangement, das sich getroffen haben. Der Charles nicht gesagt hat, das ist eine Unverschämtheit, warum ist meine Frau nicht pausenlos bei mir? Und Camilla auch gesagt hat, ja, ich muss jetzt hier nicht ständig Angst haben, wenn ich meine Kinder hier mitbringe oder Freunde einlade, dass Charles sagt, verdammt nochmal, ich will mich erholen, ich will Aquarelle malen.
Ja. Mhm.
Das ist ein schönes Beispiel eines Arrangements, das natürlich auch Menschen, die Mitte 50 sind, wenn sie heiraten, wahrscheinlich leichter im Herzen treffen als so junge Paare und Familien wie bei William und Kate.
Mhm. Ja, klar, wo natürlich auch andere familiäre Verpflichtungen dahinterstehen und wo man natürlich auch einfach noch Kinder gemeinsam großzieht, aufzieht. Und in dem Sinne hatten ja sowohl Charles als auch Camilla einfach ein Vorlieben. Das heißt, man kennt auch eventuell seine eigenen Bedürfnisse schon sehr viel besser und kann diese auch artikulieren, was ja auch dafür spricht, dass sie wirklich eine sehr gut gewichtete Beziehung haben, dass einfach beide sozusagen auch die Möglichkeit dazu haben, sich entsprechend in ihrem Leben da einzubringen.
Das ist genau der Punkt, wo man halt einfach auch merkt, die Menschen stehen sehr auf der Seite von Kate und sagen, ja, und wir drücken ihr die Daumen. Es gibt auch keinen, der im Prinzip im Moment nörgelt und sagt, also wir wollen mehr von Kate sehen.
Mhm.
Aber man merkt so nach dem Motto, so schlimm, haben wir vorhin schon gesprochen, haben es die Leute auch nicht erwischt. Man merkt auch, dass das britische Gesundheitssystem anders ist, als wir es in Deutschland erkennen. Und bei ganz vielen Kommentierungen von Tageszeitungen, und ich meine jetzt auch nicht von so Hasskommentatoren, sondern die sagen, naja, wir würden uns alle wünschen, wenn es uns mal erwischt, dass wir nur ansatzweise diese schnelle und intensive medizinische Betreuung und so bekämen. Mhm. Und auch manche sagen, ja, das ist ja toll, wenn ein Mann an der Seite seiner Frau steht, aber er hat auch noch einen Job, den er sich eh einteilen kann. Und er hat eigentlich auch einen Vater, der sich extrem für William und Kate auch eingesetzt hat. Auch schon in den Zeiten nach der Hochzeit, wo die Kinder kamen, wo die Kinder noch sehr klein waren. Auch William und auch selber, ich rede nicht nur von Kate, weit aus der Schusslinie oft genommen hat und auch sehr nachsichtig war, dass die da Familienzeit verbringen wollten. Man eigentlich auch das Gefühl hat, dass eigentlich Kate ein schlechtes Gewissen fast hat und gerne wieder mehr an die Öffentlichkeit würde. Aber irgendwie so, dass ich sage jetzt nicht, dass in dieser Ehe eine Krise besteht. Das ist jetzt ein Blödsinn. Das wird es auch sicher nicht geben. Das ist jetzt auch albern, das dahin zu spekulieren. Ich habe das auch schon gelesen bei irgendwelchen britischen Portalen. Das halte ich für einen Unsinn. Aber die Außenwirkung, die im Moment Charles und Camilla abgeben, das ist absolut souverän. Und bei Kate und William wissen die Leute auch nicht so ganz, was sie davon halten sollen. Und vor allem, ich sage mal so, während Camilla Optimismus verbreitet und Charles auch, hast du das Gefühl, der Rückzug von William lässt ihn optisch und in der Wahrnehmung die Krankheit von Kate noch mal schlimmer erscheinen. Wir wissen nicht, wie schlimm es wirklich ist. Ich glaube nicht, dass das nur so prophylaktische Bestrahlungen und Chemotherapien sind, wie das ursprünglich mal kommuniziert wurde. Man muss auch ein bisschen aufpassen. Komischerweise, während viel Sympathien bei dem jüngeren Paar in den letzten Jahren aufgelaufen sind, nehmen die von Charles und Camilla seit so den letzten 3-4 Jahren, auch seit nach der Thronübernahme durch Charles, permanent zu. Und viele Leute sagen, ja, Camilla ist nicht die Königin der Herzen. Aber die macht eigentlich den guten Job. Das ist eine Frau aus dem Leben, die steht voll an der Seite ihres Mannes. Eigentlich wollte sie keiner, sie steht voll im königlichen Betrieb drinnen, obwohl sie es nur da auch nicht leicht hatte, da reinzukommen. Die ist da auch nicht nachtragend und sonst was. Und da muss man halt sagen, die großen Gewinner sind halt auch Charles' Schwester Anne und sein Bruder Edward und dessen Frau Sophie, die Termine, die du in der deutschen Presse oder in der österreichischen oder Schweizer kaum oder gar nicht wahrnimmst, wegräumen jeden Tag. N zwischen 500 und 600 im Jahr.
Was ja Wahnsinn ist, wenn man sich vorstellt, die Frau ist jetzt auch nicht mehr 40, ne?
Ja, N wird ja auch im Sommer 74.
Ja.
Und man schon irgendwo so das Gefühl hat, was ist mit William?
Genau, was ist mit William? Stellt er sich da in deinen Augen vielleicht sogar ein bisschen selbst ins Aus aktuell? Ich meine, er war jetzt per se nicht unbedingt das glänzende Aushängeschild. Das hat er oft auch einfach wirklich galant, wie du es umschrieben hast, seiner Frau, also Kate, überlassen, die da oftmals wirklich so als strahlende Figur und doch irgendwie zukünftiges Gesicht der Monarchie aufgetreten ist. Aber hast du das Gefühl, William ist da aktuell auch ein Stück weit selber dafür verantwortlich, sich da so ein bisschen aus dem Spiel zu nehmen?
Ich würde mal schon generell sagen, kein Mann Anfang 40 mit einer gleichaltrigen Frau und drei Kindern ist zu beneiden um so eine gesundheitliche Situation.
Absolut, keine Frage.
Die Frage ist natürlich auch, bin ich jetzt irgendein Steuerberater, Lehrer oder Ladeninhaber, den kein Mensch kennt oder nur in seinem direkten Umfeld, oder habe ich diese Position auch angenommen? Und jetzt fängt irgendwie die ganze Geschichte, es rächt sich jetzt zum Beispiel auch dieses Überwürfnis mit Harry und Meghan, das nicht dem Königshaus anzulasten ist in meinen Augen. Aber die fallen weg. Prinz Andrew kannst du nach dem ganzen anderen nicht mehr reaktivieren.
Genau, ja.
Da wird die Öffentlichkeit sagen, ja, spinnt ihr. Bei Harry und Meghan sind die Popularitätswerte so im Keller. Das heißt, das muss William natürlich auch sehen. Und man hat auch gesagt, so quasi, er ist auch angegriffen worden von Harry. Öffentlich hat sich Charles, Camilla, alle haben sich an seine Seite gestellt. Niemand hat gesagt, naja, vielleicht hat der Harry doch irgendwo recht. Und das ist natürlich für mich schon auch so ein bisschen eine Last, die man ein bisschen zurückzahlen muss.
Ja, das zeigt sich ja jetzt ganz deutlich. Wir hatten in einer der vorhergehenden Folgen ja so gewissermaßen über diesen Personalmangel, wenn man so will, im britischen Königshaus gesprochen, was ja unterschiedliche Gründe hat. Nichtsdestotrotz möchte ich nochmal ganz konkret einen Blick werfen auf diese Akteure. Wie schätzt denn du die Lage aktuell ein? Charles wirkt ja doch so recht nach vorne gewandt, also kündigt auch entsprechend Besuche an oder kündigt an, wann Veranstaltungen mit ihm ungefähr zu erwarten sind. Der wirkt doch eigentlich nicht im vollen Saft wahrscheinlich, aber zumindest recht positiv gestimmt, dass er bald sein Amt auch wieder in Gänze, so wie es ihm liegt und wie man es gewohnt war, ausfüllen will, oder?
Ja. Und Charles ist natürlich auch jemand, der könnte heute seine Engagements drastisch reduzieren, wenn er die Premium-Termine schafft. Das muss man mal klar sagen. Es ist auch der Luxus bei einem Monarchen, der 75 ist, wo man eh weiß, dass gerade eigentlich Kate und auch William zum Beispiel im Ausland gut ankamen. Die haben nach dem Brexit Reisen gemacht, nach Deutschland, nach Frankreich, nach Polen. Die waren in Australien, die waren in Neuseeland, in Kanada, in den Vereinigten Staaten. Da hat man die nicht hingeschickt, weil kein anderer Lust hatte, sondern weil man auch das moderne Gesicht der Monarchie durchaus, um deren internationale Akzeptanz möglichst gut zu gestalten, ich sage es jetzt mal so, die losgeschickt hat. Jetzt könnte natürlich Charles, ohne dass es sehr auffällt, einen Großteil der Termine in England machen oder in London. Zum Beispiel, was weiß ich, wenn halt ein Bundespräsident kommt oder ein neuer US-Präsident oder Herr Macron. Die Leute kann man immer empfangen, das ist jetzt mal fußballerisch ausgedrückt für ihn ein Heimspiel. Da muss man auch jetzt nicht große Reisen und damit verbundene Strapazen auf sich nehmen. Und die Frage ist einfach, was geschieht auf Dauer? Und wir haben darüber auch schon mal geredet. Es gibt in Großbritannien viele, viele Organisationen, Menschen, Kommunen, Gemeinschaften, ethnische Gemeinschaften, religiöse Gemeinschaften, kommunale Gemeinschaften, Charities, die irgendwann es schon mal ganz gerne haben, wenn jemand vom Königshaus vorbeischaut. Und jetzt sind zwei gesetzte Vollzeitkräfte weggefallen, Harry und Meghan. Eine wurde in Sportlersprache gesagt gesperrt, das war Andrew. Und dann fragt man sich halt noch, ja, es wird immer wieder auch in englischen Medien kontinuierlich gesprochen von Eugenie und Beatrice, den Töchtern von Andrew, im Gegensatz zu ihrem Vater, skandalfrei. Aber Problem, die sind beide junge Mütter. Und die Frage ist halt auch, was könnte man denen auf Dauer für Rollen übertragen? Ich sage einmal so, es ist auch da ein ungünstiger Zeitpunkt, wenn jetzt so die Kinder aus dem Gröbsten raus werden, sagen wir so 6, 7 Jahre, und man sagt, pass mal auf, könnt ihr nicht was übernehmen, das und das. Eine hat zum Beispiel in Galerien gearbeitet und sonst was. Oder man sagt, du hast eine besondere Verbindung. Ich bin jetzt mal zum Naturschutz oder zu sozial schwachen Menschen oder zu Menschen mit Behinderung. Also man sagt, ihr steigt ganz bewusst auch als Schirmherrinnen in solche Projekte ein. Aber das ist auch im Moment ein schwieriges Ding, weil bei Königshäuser sind nicht die Börse. Da geht's nicht so schnell. Da wird normal auch vieles erstmal besprochen, beraten, abgestimmt und sowas. Und die Terminpläne von denen sind ja auch nicht so, dass du jetzt wie im Krankenhaus sagst, ich spring mal schnell für dich ein in 5 Minuten. Das geht ja alles auf Monate und auf Jahre.
Ja, auch strategisch, wie sich das Königshaus dann einfach positionieren will.
Wobei man natürlich sagen muss, in dieser Situation, die natürlich Menschen auch bekannt ist, wird manch einer sagen, das ist ja auch toll, dass diese jungen Frauen jetzt da einspringen und ihren Cousin und ihren Onkel da irgendwo entlasten und da auch was übernehmen. Die sind auch sehr smart. Das meine ich jetzt im positiven Sinne. Die sind kommunikativ. Die sind so königlich, dass sie königlich genug sind, aber sind auch so umgänglich, bodenständig, dass sie jetzt nicht als borniert empfunden werden. Die wären schon beide nicht schlecht. Aber das ist eine längerfristige Entscheidung.
Mhm. Ja, Sie hören es, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Das ist eine längerfristige Entscheidung. Selbstverständlich beobachten wir auch weiterhin, wie es sich verhalten wird im Königshaus Großbritannien. Sie bleiben bei uns hier im Royal Talk natürlich auf dem Laufenden. Abschließend möchte ich zum einen natürlich einen Dank schicken an dich, lieber Andy, wie immer für deine Expertise, deine Einschätzungen. Und zum anderen natürlich die allerbesten Genesungswünsche in das Königshaus Großbritannien. Zum einen natürlich, dass Kate hoffentlich sich in näherer Zukunft auch wieder in der Öffentlichkeit zeigen mag, was wir dann als Zeichen hoffentlich werten dürfen, dass es ihr besser geht. Und zum anderen wünschen wir natürlich auch König Charles nur das Allerbeste und dass sie sich beide auf einen guten Weg der Genesung begeben möchten. Damit sind wir aber am Ende dieser Folge. Herzlichen Dank fürs Zuhören.
Ich danke dir, liebe Julia. Ich danke Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich habe in diesen letzten Wochen an ein, soweit ich weiß, altpersisches Sprichwort gedacht. Das heißt, wer gesund ist, hat 1000 Wünsche, wer krank ist, nur einen. Das sieht man auch. Aller soziale Rang, alles Vermögen dieser Welt, alle Bequemlichkeit und Privilegien nützen in solchen Situationen nichts. Und das verbinde ich auch damit, mit den besten Wünschen natürlich an die Royals. Und natürlich auch an alle anderen Menschen, die uns zuhören, die uns gebogen sind, die immer wieder bei uns einschalten. Wir wünschen Ihnen, dass Sie bald 1000 Wünsche haben, wenn Sie jetzt nur einen haben. Und wenn Sie jetzt 1000 Wünsche haben, sollen Sie es auch in Zukunft behalten. Alles Gute, gute Besserung, gute Gesundheit und bleiben Sie uns gewogen.
Podcast von Funke.